Du hörst heute zum ersten Mal Scaling hier bei Unicorn Bakery. Ein Format, in dem es um die Skalierung von Startups geht.
Alles, was man denkt, was eintreten könnte an Fehlern, wird eintreten. Die Hoffnung wird zerstört in jedem großvolumigen Projekt.
Aber wir machen heute einiges anders. Denn in der ersten Episode Scaling Operations diskutieren DeepDrive-Mitgründer und Co-CEO Stefan Ender und der ehemalige Wingcopter-COO und jetzt CFO und COO bei Brilona Möbelwerke, Mehdi Alradi, über alles, was mit dem operativen Geschäft von Produktion, Lieferketten und Qualitätskontrollen zu tun hat.
Da geht es nicht mehr darum, eine tolle Produktidee zu haben, sondern ganz robuste, stabile Prozesse, wo ich immer wieder die gleiche gute Qualität bringe.
Ich löse dieses Problem, aber ich habe nicht 100% verstanden, wie ich es gelöst habe. Diese Probleme kommen alle immer wieder.
Das heißt, wir beleuchten heute mal all die Dinge und Prozesse, die im Hintergrund eines Startups laufen müssen und die gerne vergessen werden, wenn wir immer mit und über die Visionäre und CEOs sprechen. Denn wir bei Unicorn Bakery haben zusammen mit SAP for Startups und ja, du hast richtig gehört, SAP, eine Podcast-Reihe mit dem Fokus auf Unternehmensaufbau und Skalierung ins Leben gerufen, bei der es heute um Operations, das nächste Mal um Tech und in der dritten Episode um die Skalierung der Finance-Funktion geht. SAP ist nicht nur Deutschlands wertvollste Firma, die Software für die großen Unternehmen dieser Welt produziert, sondern auch der Spezialist für Software, die Startups beim Aufbau des Unternehmens hinter ihrem Produkt unterstützt. Denn Startups wollen Probleme lösen. Sie sind perfekt darauf ausgerichtet, einzigartige Produkte zu entwickeln. Um ihre Produkte wirklich groß zu machen, brauchen sie zusätzlich ein operatives Rückgrat. Und zwar tragfähige und skalierbare Geschäftsprozesse für die Abwicklung des operativen Geschäfts. Und diese lassen sich am besten vor der Skalierungsphase etablieren. Mit flexiblen SaaS-Lösungen liefert SAP bewährte und vordefinierte Standardgeschäftsprozesse. Maßgeschneidert für jede Industrie. Mit ihren Cloud-Lösungen, speziell für Gründer, unterstützt SAP damit junge Unternehmen beim Wachsen. Von der ersten Idee bis zum internationalen Erfolg. Und weil wir das inhaltlich untermauern wollen, viel Spaß mit der ersten Episode von Scaling Operations mit Stefan Ender und Mehdi Alradi, die über Skalierung von Operations mit Bezug auf Hardware sprechen. Mein Name ist Fabian Tausch und du hörst Unicorn Bakery.
Wenn ihr Scaling Operations hört, was ist für euch das Erste, was euch in den Kopf kommt?
Ja, sowas für mich als Erstes in den Kopf kommt, ist so das ganze Thema Produktionsskalierung. Also wirklich halt irgendwie die Skalierung von einem Prototypen-Stadium auf eine Volumenproduktion. Und alles, was halt damit einhergeht, also damit einhergehen halt irgendwie das Aufsetzen von Prozessen, das Etablieren von Prozessen und auch das sehr strikte Befolgen davon. Und genauso aber auch das ganze Thema Lieferketten, weil das ja auch in den ganzen Produktionsumfeld mit reinspringt. Wenn ich jetzt halt nur wenige Prototypen bestelle, ist die Lieferkette natürlich eine ganz andere und die Herausforderung in der Lieferkette, als wenn ich jetzt wirklich dann im Volumen bin, sehr enge Toleranzen habe, die ich einhalten muss, die auch genau kontrollieren und tracken muss. Und alles, was in diesem ganzen Hochskalieren einer Produktion dazugehört, das ist, was mir als Erstes in den Kopf kommt eigentlich.
Also Stefan, das sehe ich genauso. Das ist auch die Herausforderung. Und was mir da noch in den Kopf kommt dabei ist, wenn man wirklich ein erfolgreiches Unternehmen sein möchte, dann muss man scalen. Also man kann ja nur Umsatz generieren, wenn man auch viele Stückzahlen macht. Und man kommt auch nur zu vernünftigen Stückpreisen, wenn man eine große Stückzahl hat. Und das, was ich kennengelernt habe, dass die Gründer, die ich kannte, das ein bisschen unterschätzt haben, dass es doch ein ganz anderer Weg ist, wie du es schon angesprochen hast. Dass es wirklich ein Umdenken ist. Du kannst dann nicht mehr nur Ideen haben. Du musst dann wirklich, wie du sagst, mit hoher Konsequenz, mit Disziplin immer wieder die gleiche Qualität liefern. Und das ist eine größere Herausforderung. Du musst ganz andere Disziplin haben. Du musst viel strukturierter vorangehen. Das ist das, was bei mir da ankommt und dass viele Gründer das unterschätzen.
Ja, das glaube ich auch zu 100%. Das ist auch was, was halt ja auch in der neuen Firma extrem challenging ist. Weil man ja quasi eigentlich am Anfang startet man mit irgendwie einem Nachweis von Produkten, Nachweis von der Technologie, einem Überzeugen von ersten Kunden. Muss natürlich auch sehr stark auf die Kundendemands reagieren. Und das steht dem, und auf der anderen Seite hat man irgendwie ein Produkt, das man hochskalieren muss. Und genau bei diesem Produkt hochskalieren brauche ich eigentlich feste Regeln, feste Strukturen, wenig Änderungen. Wenn es Änderungen gibt, die wird es immer geben, brauche ich ein sehr stringentes Change Management, sehr strikt. Und dem da stehen sich irgendwie zwei Welten dann einfach oft gegenüber. Und diesen perfekten Kompromiss zu finden, ist, glaube ich, immer so eine extreme Challenge, die man in so einer Startup-Phase eigentlich hat. Wo man dann auch merkt, so ist es der Übergang irgendwie. Ich bin aus dieser Startup-Phase, komme ich ein Stück weit raus, kommen in diese Scale-Up-Phase und dann gibt es irgendwie so eine Blend-Phase, wo das irgendwie gemischt ist und dann wird es irgendwann shiftet sich es immer mehr. Und ich glaube, dass diese Phase einfach auch extrem challenging ist.
Ja, und es kommt eben aus meiner Sicht doch stark darauf an, welche Art von Gründer du hast da, die ja Startup-Unternehmen gemacht haben. Ich meine, ihr, hast du ja davon erzählt, ihr hattet ein Unternehmen, wo ihr viele Leute habt oder Gründer hattet, die eben schon richtig Erfahrung hatten, schon lange in der Industrie gearbeitet haben, auch Industrien, die Massenproduktion macht. Ich hatte Startup-Gründer, die eine tolle Idee hatten, also die wirklich innovativ waren, aber die so wie eine professionelle Firma funktioniert, die wirklich hohe Stückzahl produziert. Damit kannten die sich nicht aus. Und dieses, was du sagst, Disziplin, Standardisierung, wenn man Probleme hat, wie macht man den Change-Prozess, das war für die ganz neu.
Ja, das ist oft das Thema. Es ist einfach, dass auch das Thema Scaling irgendwie auf ein Stück weit falsch verstanden wird.
Ja.
Wie würdest du das aus deiner Sicht definieren?
Na, Scaling heißt, dass ich ein und das gleiche Produkt, oder wenn ich zwei, drei Varianten habe, in absolut hoher Stückzahl produzieren kann. Also da geht es nicht mehr darum, eine tolle Produktidee zu haben, sondern ganz robuste, stabile Prozesse, wo ich immer wieder die gleiche gute Qualität bringe. Wie du gesagt hast, das geht von der Lieferantenkette los, bis hin, dass ich das vernünftig ausliefer. Und ich war in einer Branche, wo es eben sehr viele Regularien gab. Wir mussten sicherstellen, dass jedes Produkt klar war, nicht nur First in, First out, sondern jedes Produkt, was drin war, musste die Nummer klar sein, musste rückverfolgbar sein. Das ist was ganz anderes, als wenn man ja Prototypen baut.
Ja, genau. Ja, hundertprozentig. Das ist auch gerade so, wenn ich jetzt an unsere Firma denke, so ein Deep Drive, dann sind wir eigentlich auch gerade in dieser Phase, wo wir einfach diesen Proof gebracht haben, Technologie funktioniert auch in der Umgebung. Und jetzt produzieren wir zwar weiterhin Prototypen, aber in einem deutlich weiteren Musterstand. Und eigentlich geht es gerade voll in die Hochskalierung für die Serienproduktion. Das heißt, wir verlassen diesen Pfad gerade. Und das führt jetzt einfach extrem dazu, dass wir halt genau diese Skalierungsphase eigentlich gerade haben, wo wir einfach diesen Switch gemacht haben eigentlich schon, so hin zu einem anderen Qualitätsbewusstsein, zu einem sehr, sehr strikten Change Management, was ich vorhin schon gesagt habe, weil ich glaube, das ist so einer der Schlüssel bei einem Hardware-Produkt, jetzt aus unserer Sicht.
Bin ich ganz deiner Meinung, genau.
Dass man einfach wirklich, also man braucht auch eine gewisse Hürde für diese Änderung. Und die ist auch im Prozess abgebildet, weil ich habe Änderungen, die muss ich machen. So, man kommt da nicht drum rum. Aber wenn ich jetzt jede Änderung einfach durchlaufen lasse und ins Produkt reinkommen lasse, dann überfordere ich direkt die ganze Organisation. Das heißt, wenn ich das mache, dann machen wir das aktuell so, dass wir im Prinzip so Change-Pakete machen. Da wird dann alles wirklich sauber gesammelt. Dann muss alles im Vorhinein geprüft sein. Es muss alles gecheckt sein, funktioniert dann der Prozess weiterhin. Das wird alles einzeln released. Und erst dann kann es ins Produkt einfließen, damit wir halt diese Störungen im Ablauf nicht haben. Weil ich glaube, dass die einen wirklich komplett rausbringen kann.
Ja, ich finde auch noch, also ich habe versucht mit den Leuten umzusetzen, dass wir von den Prototypen nicht gleich in die Serienproduktion gehen, sondern erst in die Vorserienproduktion und dann eben zu sagen, okay, jetzt geht's darum, wie muss auch die Fertigung, wie müssen die Prozesse ausgelegt sein, die richtige Serienproduktion ausgelegt sein, was muss ich vielleicht auch bei der Produktentwicklung ändern, damit ich das in einer hohen Qualität, in einer hohen Stückzahl produzieren kann. Deswegen würde ich immer zwischen Prototypen und Serienproduktion die Vorserienproduktion machen. Und das Hauptziel ist dabei, festzustellen, wie ich sicher das Produkt produzieren kann. Und da kann es sein, dass ich da an die Produkte anders entwickle, weiterentwickle, weil ich sie so mit höherer Sicherheit produzieren kann. Und das meiner Meinung nach unterschätzen auch viele, dass sie gleich den Sprung machen wollen vom Prototypen in die Serienproduktion und nicht lernen, okay, das ist das, was ich so ja, per Hand herstellen kann und das ist das Produkt, was ich dann wirklich maschinell mit hoher Stückzahl serienmäßig herstellen kann. Und da finde ich die Vorserienproduktion ein Schlüsselthema, wobei eigentlich die Art der Entwickler andere sind. Also es sind nicht so die Kreativen, die tolle Ideen haben, sondern die sagen, okay, was muss ich jetzt noch ändern, damit ich es stabil produzieren kann?
Ja, du musst da wirklich systemisch abarbeiten, ja. Grenzen rausfinden, verstehen, wie ist der Prozess, versuchst reinfahren und sehr, sehr strukturiert daran gehen. Und da ist halt auch wenig Platz für Kreativität oft.
Ja, und da geht es eigentlich darum, funktioniert es nur, erfülle ich meine Kundenanforderungen, was absolut wichtig ist und was in der Prototypenbauentwicklung im Vordergrund steht. Hier muss ich sagen, kann ich es so leicht fertigen? Es kann sein, dass ich etwas ändere, was auf die Produktfunktion überhaupt keine Auswirkung hat, nur ich kann es so besser fertigen. Und das ist eben auch Know-how, was man aufbauen muss. Und das ist genauso anstrengend, wie ja, ein Produkt Features zu entwickeln.
Ja. Und du hattest ja auch erwähnt, dass im Vorgespräch, dass halt viele Gründer eigentlich so mehr so wie so ein Daniel-Düsentrieb unterwegs sind, sehr pushy sind und aber halt die Struktur manchmal so ein bisschen fehlt. Und man diese Transformation einfach auch braucht zu einer strukturierteren Arbeitsweise. Wie waren da so deine Erfahrungen? Wie wurde das auch in deinem letzten Job da umgesetzt?
Also das ist das, was besonders aufgefallen ist. Ich dachte so, also wirklich, die Gründer waren total kreativ, innovativ, hatten auch wirklich tolle Ideen und haben also ja, etwas entwickelt, was es auf der Welt ja so noch gar nicht gab. Und es waren ja junge Leute, die sowas entwickelt haben. Aber es ist was anderes, als dann eben diesen Switch zu machen zu dieser Serienproduktion, wie wir gerade besprochen hatten. Und was mich erstaunt hatte, dass die sich so schwer taten, sich zu verändern, sich anzupassen auf diese neue Art, wie man an die Prozesse rangehen muss, an die Entwicklung rangehen. Das waren so wirklich so totale, innovative, flexible Leute, die tolle Ideen hatten. Es ist danach ein bisschen langweiliger. Also man muss wirklich sehr strukturiert, systematisch vorgehen und man macht auch viele Dinge, die einfach aus Statistiken rauskommen, aus Auswerten rauskommen. Alles nicht so besonders kreativ. Und dieses Umdenken, dass das so schwer ist bei eigentlich ja jungen Leuten, hat mich etwas verwundert.
Ja, kann mir das gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil bei uns war es ja so, dass, wie wir vorhin schon kurz hatten, also bei DeepTrust sind viele Leute, die einfach mit so einer Serienerfahrung kommen. Auch aus dem Automotive. Der Automotive ist auch ein sehr spezifischer Bereich natürlich, der aber auch den Vorteil hat, dass viele Sachen auch schon über viele Generationen geregelt sind, sag ich mal, wo man einfach eine feste Definition hat von Musterphasen, also von Prototypen, Reifegraden im Prinzip hin zur Serie, wo das auch sehr strikt von OEMs eingefordert wird. Und da war es jetzt bei uns halt immer sehr hilfreich, diese Vorerfahrung zu haben und halt schon zu wissen, was hinten raus auf einen zukommt, weil wir halt schon mal Großvolumen vorher gemacht haben. Aber ich kann mir extrem gut vorstellen, und das ist, glaube ich, was das auch, glaube ich, für, sag ich mal, Gründerteams, wo diese Vorerfahrung vielleicht noch fehlt, extrem wichtig ist, diese Erfahrung von außen sich reinzuholen, entweder in die Firma zu holen oder mit vielen Gesprächen, weil es ist so, wenn man das nicht gesehen hat, kann man sich es nicht vorstellen, weil es ist ja eigentlich schon so, gerade wenn ich in Produkte denke, die großes Volumen kommen, dann passt, also alles, was man denkt, was eintreten könnte an Fehlern, wird eintreten. Auch wenn man sich denkt, oh, ich habe jetzt hier die Hoffnung, dass es vielleicht nicht passiert. Oder ich habe jetzt halt hunderte Maschinen gebaut, das ist nur ein einziges Mal passiert. Im Volumen wird es oft passieren. Und alles, wo ich ein bisschen Hoffnung habe, die Hoffnung wird zerstört in jedem großvolumigen Projekt. Und was auch ein Thema ist, und das ist was wir jetzt auch immer wieder erfahren in jeder Musterphase, die wir weiterentwickeln, ist, wenn ich ein Fehlerbild habe, selbst wenn ich das löse, also ich habe einen Fehler, ein Problem und ich löse dieses Problem, aber ich habe nicht 100% verstanden, wie ich es gelöst habe oder warum es gelöst ist. Diese Probleme kommen alle immer wieder.
Und da tun sich dann die Gründer so schwer, weil die wollen dann auch schnell und zum nächsten Schritt gehen. Also das, was ich festgestellt habe, genau das, was du sagst. Und dann, nee, lass mal, wir finden schon die Lösung, ohne dass ich die Ursachen richtig verstanden habe, gar nicht weiß, was eigentlich die Ursachen für das Problem wirklich sind und dann schon anfange, ja, das machen wir dann so und es klappt dann schon. Und wie du das dann sagst, ja, es geht vielleicht beim ersten, zweiten, aber bei der 10. Produktion oder bei der 100. Produktion, da gibt es halt Probleme. Und was mich nochmal gewundert hat, nicht nur, weil du gesagt hast, es ist wichtig, dass sie sich auch von externen Expertise holen, die Erfahrung haben. Ich war ja einer, ich habe 25 Jahre Massenproduktion unterstützt und weiterentwickelt. Sie müssen natürlich auch richtig zuhören können und sie müssen verstehen, dass teilweise ihr eigenes Verhalten dazu führt, dass man diese Probleme hat. Das heißt, sie müssen auch bereit sein, ihr Verhalten zu ändern. Und da tun sich manche ein bisschen schwer mit. Und das ist so, man kann nichts verändern in einem Unternehmen, wenn die Hauptakteure sich nicht selber mitverändern. Und das ist halt bei den Gründern manchmal etwas schwierig.
Ja, das verstehe ich voll. Ich meine, das ist auch ist natürlich auch ein hoher Anspruch, gell? Das ist natürlich auch, weil wenn man, wir haben vorher auch viel gesehen, so, versuchen jetzt viele von den ganzen Learnings bei DeepDrive auch genauso anzuwenden. Aber trotzdem ist es ja so, dass es manchmal die einfachere Lösung scheint. So, und dann habe ich irgendwie ein Problem und genau wie du gesagt hast, ich habe oft den Zeitdruck, ich muss liefern, ich muss Kunden zufriedenstellen, ich muss auch meine Ziele erreichen für Investoren, für nächste Finanzierungsrunden und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich auch immer konstant wirklich einen Druck abzuliefern und ich glaube, den meisten Druck macht man sich wahrscheinlich sogar selber, ja, und nicht von außen. Und in dem Umfeld tendiert man halt immer wieder mal dazu, dass man sagt, ja, ich habe jetzt ein Problem gehabt, ich habe das gelöst. Es funktioniert erstmal, ich habe es aber nicht verstanden und mache erstmal so weiter. Und da ist es einfach extrem schwierig, sich dann wirklich zusammenzureißen und zu sagen, hey, nee, ich muss es lösen. Und das ist uns auch immer wieder jetzt trotzdem passiert. Trotzdem wissen, dass wir dann sagen, okay, ist jetzt erstmal gelöst, lass so weitermachen. Aber in 100% dieser Fälle kam das Problem zurück.
Genau das, was du ansprichst. Das ist auch was, also das ist mir auch aufgefallen. Es kommen ja noch ganz andere Probleme doch dazu. Und wenn man dann schon in höherer Stückzahl produziert und dann die alten Probleme noch nicht gelöst hat und dann neue noch dazukommt, ist schon eine große Herausforderung. Jetzt haben wir ein bisschen über die Produktion gesprochen, aber ich meine, bei so einem Produkt, was ihr hergestellt habt, habt ihr auch eine große logistische Kette. Und du hast, glaube ich, auch mal erzählt, dass die gesamte Lieferprozesskette, die ganze logistische Kette zu betrachten ist und das auch unter gewissen Zeitdruck aufzubauen, auch eine große Herausforderung war für dich.
Ja, genau. Also es war so ein Fall, der bei uns jetzt im Speziellen auch einfach zu mehr Problemen geführt hat, als wir erwartet haben. Einfach, weil wir haben einen starken Fokus auf das Thema Fertigung gelegt, auch das Thema Musterbau, wie wir die Muster aufbauen, wie wir eine saubere Qualität da bereitstellen. Aber dann, wenn man jetzt halt den Schritt davor anschaut, ja, die Bereitstellung der Teile und da haben wir das, also es ist eigentlich nicht so kompliziert, das aufzusetzen. Aber wenn ich es nicht sauber aufsetze, führt es halt zu Problemen. Und zwar sehr, sehr schnell. Und das ist das, was wir auch einfach da echt gelernt haben, weil es ging los damit, dass wir halt erstmal kein sauberes Werkzeug hatten, ja. Also also am Anfang überhaupt kein ERP-System, das dann irgendwann eingeführt werden musste, um erstmal das Ganze zu tracken und dann auch um die ganzen Bestellvorgänge und so weiter zu automatisieren. Und das haben wir am Anfang einfach sehr, sehr händisch gemacht. Was ich auch sagen würde, dass es eine gewisse Zeit schon auch geht. Also wenn ich jetzt in einer ganz frühen Phase bin, kann ich das machen. Ich muss mir ja immer ein bisschen überlegen als neue Company, zu welchem Zeitpunkt will ich was erreichen und wie komme ich dahin. Und was ich auch nicht machen kann ja als junge Firma, ist zu viel Frontloading. Weil zu viel Frontloading kostet mich auch zu viel Geld, trägt vielleicht gar nicht bei zu den kurzfristigen Zielen, die mir überhaupt eine Finanzierung ermöglichen. Und da muss ich einfach immer sehr stark aufpassen. Aber wir haben das einfach zu lange gemacht. So, wir sind dann eigentlich schon hochgegangen in ein bisschen mehr Volumen, bisschen mehr Stückzahl. Und wenn dann dein Prozess in der Logistik nicht passt und dann kriegst du es nicht mehr hin. Und dann war das bei uns eher so, dass wir gesagt haben, okay, das wird so, macht so der Musterbau ein Stück weit mit. So, der holt sich die Teile zusammen zu dem Zeitpunkt, wo es ist. Die Teile werden nicht automatisch bereitgestellt. Und das hat zu so vielen Problemen im Ablauf geführt. Weil das Aufbauen der Prototypen an sich läuft ja am Anfang auch nicht stringent. Da ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich mache A, B, C, D, sondern ich mache oft A, B, C, dann mache ich C nochmal, dann mache ich vielleicht B nochmal, weil ich beim dritten Mal C machen irgendwas kaputt gemacht habe, was nacharbeiten muss. Und wenn ich jetzt da zusätzlich plötzlich mich auch noch um die Teile kümmern muss, ich muss die rankriegen, ich muss checken, wie ist der Lagerbestand, das funktioniert einfach nicht mehr. Und da hatten wir dann einfach echt Probleme. Und dann sind wir halt sehr, sehr konsequent da reingegangen und mussten das auch machen. Und seitdem wir den Logistikprozess aufgeräumt haben, das heißt, wir haben ein System eingeführt, wo wir einen sauberen Bestand haben. Wir haben jemanden wirklich dediziert auch dahingesetzt, der die Teile an den Sample Shop bringt. Ich glaube, das ist essentiell. Versteht auch jeder im Nachhinein, dass man das machen muss. Aber am Anfang gedacht, das geht ohne. Und wenn man sich da am Anfang mehr Gedanken macht, dann passiert dann das auch nicht. Aber wir haben halt gedacht, so, okay, Logistik, die Teile da bereitstellen, ist eigentlich relativ einfach. Und das war dann am Ende nicht so. Und ein zweites Thema, was da extrem reingespielt hat bei uns, ist das Thema Teilequalität aus der Lieferkette. Weil wenn ich keinen sauberen Prozess habe mit der Logistik, habe ich auch keinen sauberen Prozess mit dem Wareneingang und überprüfe damit auch nicht ganz sauber, wie gut die Teile sind. Was wir viel gemacht haben, ist, dass wir bei Lieferanten, wo wir Teile bestellen, auch Messprotokolle und sowas einfordern. Das heißt, die müssen die Teile nach unserer Spezifikation vermessen, dann schauen wir uns die Messprotokolle an, geben grünes Licht. Aber wenn ich, als wir dann diesen Prozess aufgesetzt haben mit einer sauberen Wareneingangskontrolle, haben wir erstmal gesehen, wie viele von den Messprotokollen eigentlich falsch waren, wie viele von den vermeintlichen in Ordnung Teilen dann schlechte Teile waren. Und diese ganzen Teile sind halt aber alle in deinen Maschinen gelandet. Das heißt, dann musst du das alles rausfiltern, dann hast du keine saubere Traceability, du weißt nicht genau, welches Teil ist, zu welchem Zeitpunkt, welches wo reingebaut worden. Und das brauchst du für eine Vorserie alles, das brauchst du eigentlich für ein B-Muster schon alles und für Serie sowieso. Und dann kannst du es auch gleich einführen. Das haben wir damals nicht gemacht, aber dann mussten wir es sehr konsequent nachziehen. Und seitdem läuft es.
Also wir hatten Glück. Also ich bin gerade gekommen, als wir vom Prototypenbau in die Vorserie so langsam gingen. Und da genau das, was du gesagt hast, wir haben das gemacht. Bei mir war ein bisschen die Herausforderung, dass jetzt die Gründer tolle Lieferanten aufgemacht haben, aber die eigentlich gar nicht, selber nicht fähig waren, stabil was herzustellen, wie du es auch gesagt hast. Und dann zu erklären, dass der Lieferant zwar toll uns hilft im Prototypenbau mit ein paar Ideen, der uns aber niemals in der Serienproduktion mit der gleichen Qualität immer wieder das Produkt bringen muss. Wir haben dann Lieferantensysteme aufgebaut, wir haben Audits durchgeführt bei den Lieferanten. Als ich bei den ersten Lieferanten war, haben meine Ohren geschlackert, weil ich dachte mir, die können uns gar nicht mit hoher Qualität etwas herstellen. Also es waren kleine Garagen, wo genauso eine Daniel-Düsentriebs zusammensaßen und auch sowas erfunden haben. Und die sollten dann Tausende von Stück in einer gleich guten Qualität liefern. War unmöglich. Deswegen dann die Diskussion mit den Gründern zu sagen, ja, tolle Idee, aber der wird uns nicht helfen, serienmäßig etwas abzuliefern bei uns. Und wie du gesagt hast, wir sind ja dann noch in der Luftfahrt gewesen. Wir müssen auch noch nachweisen, dass das alles stimmt und das funktioniert. Ist ja ähnlich wie in der Automobilindustrie. Die haben gar keine Prozesse intern gehabt, um sowas überhaupt nachzuweisen. Und ich musste ja nachweisen, welches Bauteil in welchem Flieger war. Und selbst nach, weiß ich nicht, so und so viel Flugstunden musste immer noch nachgewiesen sein, dass es das Teil war, was dann und dann produziert wurde mit der und der Qualität und mit den Messprotokollen, die du gesagt hast. Das war wirklich, kann ich genauso nachvollziehen, wie du das gesagt hast, zu unterschätzen, dass man nicht nur seine eigenen Prozesse angucken muss, sondern man muss in die Lieferantenkette rein und das ist auch eine Herausforderung.
Ja, ja und vor allem, das wäre das, was ich gerne nochmal ganz interessant finde, wie das dann bei euch war, weil da spielt ja das Thema Design auch relativ stark rein, weil am Anfang tendiert man erstmal klassischerweise dazu, in den Prototypen-Designs ist ja erst einmal viel möglich, so, auch was jetzt das Design von Bauteilen und sowas angeht und diese Möglichkeit wird ja signifikant eingeschränkt, sobald ich irgendwie in Richtung Scale schaue. In Richtung großvolumigen Teilen. Wie war das da bei euch? Also war das schon vorgedacht? Oder war das so, dass ich dann bei dem Switch auf wirklich, also sag ich mal, Großvolumen oder auf Großvolumen-Suppliern oder sag ich mal, auditfähigen Suppliern gewechselt bin, dass ich dann auch sehr viel Implikationen aufs Design hatte? Oder war das überschaubar?
Nee, da waren eine Menge Veränderungen drin und das war eben auch die große Herausforderung, wo sich dann auch die Gründer etwas schwer taten oder besonders ein Gründer, der für die Entwicklung zuständig war, dass jetzt nicht mehr darauf ankommt, wirklich, dass ich eine tolle Idee habe, sondern dass eben der Lieferant das auch in dieser Qualität, die wir brauchen, herstellen könnte. Und dann sind einige Dinge, Designs einfach durchgefallen, weil das nicht so funktioniert hat. Das ging so nicht. Und die Diskussion, das war schon schwer. Also ich habe von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt, eben zwischen dem Prototypen nochmal die Vorserie zu machen. Und diese ganzen Probleme, die du gesagt hast, habe ich dann auf den Tisch gepackt und habe gesagt, wir müssen uns da auseinandersetzen. Aber dann einzusehen, ich muss jetzt doch ein anderes Design machen oder ich brauche doch einen anderen Lieferanten, das war schon sehr schwer für die Gründer. Weil die haben sich das anders vorgestellt, einen neuen Lieferanten aufzutun. Den muss man dann auch erstmal wieder beurteilen, zu gucken und zu sehen, ob er vernünftig produziert. Das ist wirklich, kostet auch Zeit und kostet dann auch Verschieben der Serienproduktion, wenn man dann den Lieferanten wechseln muss.
Ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist halt, das ist natürlich, wir kennen das in der Luftfahrt nicht, aber im Automotive ist es natürlich so, dass dir da natürlich schon ein ganzes Set vorgegeben wird, dann wie muss ich einen Supplier auditieren, wird ja auch quasi von unseren Kunden quasi schon eingefordert. Das hat uns da schon immer extrem geholfen und bei uns natürlich auch noch im Automotive ist so, das A und O ist Kosten. Am Ende musst du die Produktqualität erreichen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist Kostenoptimierung Und das heißt, bei uns war es dadurch einfach schon auch in den frühen Prototypen essentiell, dass wir eigentlich alle Designs so machen, dass wir mit den Serienlieferanten und potenziellen Serienlieferanten das Design optimieren. Und dann haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir immer dahin designt haben. Und dann haben wir dieses Design genommen und das haben wir dann eher zu Prototypenlieferanten gebracht. Und das war dann vielleicht für die eher komplizierter in den frühen Stadien, das herzustellen, weil dann hat man irgendwelche Gussteile, die haben irgendwelche Auszugsschrägen. Wenn ich die jetzt irgendwie fräsend bearbeiten will, dann wird es halt relativ kompliziert vielleicht. Aber lieber den Pfad gemacht, ja, wir dann schon früh Kostenarbeit machen konnten und zur Prozessoptimierung. Aber das ist halt dann ein anderer Ansatz. Das ist halt so ein bisschen, wo wir herkommen.
Weil das ist natürlich bei der Automobilindustrie auch noch viel, viel härter. Also da hatten wir ganz schön Glück in der Luftfahrtindustrie oder in dem Bereich, wie wir waren, spielte solche Kosten nicht so eine große Rolle. Natürlich auch, auf Kosten wird auch geachtet, aber nicht in dem großen Maße, wie du das erzählt hast hier in der Automobilindustrie. Das ist nochmal eine neue Herausforderung. Kann ich mir auch nicht einfach vorstellen. Das heißt, ihr hat ja in der Zeit auch viel damit zu tun, dass eure Organisation ja dann auf eine ganze viele Sachen gleichzeitig machen musste und mehr, als ihr eigentlich gedacht habt. Wo hast du eigentlich mal gemerkt, dass deine Organisation vielleicht überfordert war oder überlastet war?
Also ganz viel an dieser Schnittstelle zwischen, sag ich mal, Kundengeschäft und Varianten und diese Einführung auch von Prozessen in der Fertigung oder sagen wir in der ganzen Kette von Supply Chain, Logistik bis Fertigung. Und an der Interface gab es schon immer wieder Überforderungen. Und das waren auch so die Themen, die ganz stark getrieben wurden aus Varianten und Varianz. Weil das ist so ein bisschen, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte, ist in einem frühen Stadium, auch in einem Prototypenstadium, und es zieht sich auch relativ lang. Also wenn man die Hoffnung hat, dass später alles besser wird, das ist meistens nicht so, sondern es wird einfach mehr. Das ist einfach so, dass das ja auch schon nicht ganz straight immer durchläuft. Es ist nicht so, dass alle Teile, die ich bestelle, in super Qualität ankommen, dann super gut aufgebaut werden, an Prüfstand gehen, vermessen werden, alle Daten passen und ich schicke das raus. So, das ist der Zielzustand, da kommt man auch hin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es so durchläuft, steigt über die Zeit. Aber es ist ja erstmal nicht straight so. Und das versucht man natürlich hinzukriegen, definiert feste Prozesse, optimiert sich da wirklich. Und jetzt habe ich von der anderen Seite, habe ich aber Kunden und externe Anforderungen. Die kommen rein, die ändern sich, die sind manchmal sehr volatil. Die kommen auch manchmal sehr schnell rein, verschwinden auch manchmal sehr schnell. Also ein Beispiel ist, ich habe jetzt irgendwie einen Kunden, der will nochmal irgendwie eine speziellen Hochvoltstecker haben. Also irgendwie einen anderen Stecker für die Hochvoltkabel und will den da reinbringen. Und wenn ich das mit einem nicht guten Change Management reinbringe, auch wenn das Change Management gut ist, aber ich zu viele Changes zulasse und ich habe aber gleichzeitig ja noch einen Ablauf, der noch nicht ganz straight funktioniert, der immer wieder mal Nacharbeit braucht, wo ich immer mal wieder refinen muss, wo ich mich auch konstant verbessern muss. Und jetzt kommen diese Changes von außen rein, die dann eigentlich das komplett durcheinander werfen. Und das kannst du auch extrem schwer planen. So war jetzt bis jetzt auch immer unsere Erfahrung, weil der eigentlich gut geplante Plan hat schon relativ viele Puffer, damit es überhaupt funktioniert. Und jetzt komme ich von außen mit Changes rein. Und da haben wir immer wieder gemerkt, dass dann, wenn ich das zu sehr durchlasse und zu wenig Filter und zu wenig Bündel in Änderungspakete, dann überfordere ich direkt die Organisation. Und das merkt man dann oft daran, dass es losgeht damit, dass bei einzelnen Leuten so viele Themen sind, dass eigentlich manchmal gar nichts mehr fertig wird. So gefühlt zumindest von außen, ne, wenn man da drauf schaut. Und man sagt, okay, die haben jetzt irgendwie, es haben einzelne Leute 5, 6 Themen, die gefühlt alle Prio 1 sind. Und jetzt geht's los, dass die Leute anfangen zu entscheiden, ja, okay, unter den 5 Prio 1 Themen wähle ich jetzt mal das aus. Der nächste wählt aber vielleicht ein anderes Thema. Und jetzt merke ich, dass die Organisation plötzlich sehr ineffizient wird.
Wie bist du damit umgegangen?
Also was wir dann relativ schnell gemacht haben, ist halt, also einmal klar das Thema Kommunikation. Man kann dann erstmal schon gut dagegen steuern, indem man erstmal die Priorität relativ klar macht. Dass man halt, wenn man diese Situation merkt, so, okay, es gibt mehrere hochpriorisierte Themen, es gibt eigentlich gerade zu viel Einfluss auf den Prozess von außen, dass man dann hingeht und sagt, okay, jetzt hat erstmal nur Punkt 1 gemacht. Und das halt wirklich aber auch so zu kommunizieren, dass es jeder weiß. Dass jeder weiß, okay, es gibt jetzt diese Änderung, wir müssen sie machen, aber nur diese Änderung. Und alle anderen gehen jetzt mal auf Prio 2.
Und das habt ihr so konsequent gemacht?
Haben es versucht, so konsequent zu machen, ja. Es ist aber immer extrem schwierig, ja.
Das ist genau das, was ich nämlich auch in meiner Erfahrung war, nicht nur im Startup, in allen Unternehmen. Diese klaren Prioritäten zu setzen und dann konsequent durchzuziehen, ist schon eine Herausforderung.
Es ist extrem schwierig. Und was auch immer schon Thema war, und das haben wir, also wir haben es ab einem gewissen Zeitpunkt sehr konsequent gemacht, aber es war oft ein Delay von eigentlich war es, ist es klar, bis ich mach's wirklich so. Weißt du, also zum Beispiel war es, ist dann oft so, dass einem eigentlich schon klar ist, dass ich das eine Thema relativ stark priorisieren muss gegenüber den anderen und ich nicht alles schaffe. Aber von Erkenntnis bis konsequenter Umsetzung ist oft ein Delay und das ist halt dann oft eine sehr ineffiziente Phase. Und den versuchen wir natürlich rauszukriegen, aber es ist halt auch immer schwierig, ja, weil dann ist bis mal wieder auf der Situation, wo man ein bisschen diese Hoffnung hat, dass es irgendwie geht, aber es ist dann doch nicht so.
Was ist dann da so für dich so die echte Problemlösungskultur, die man dabei aufbauen müsste in dem Zusammenhang? Weil du ja gesagt hast, du gehst ja dann mit Problemen um, du musst dann eine Struktur, du musst eine bestimmte Kultur haben, wie man dann mit diesen Problemen umgeht. Hast du da was besonders nach vorne getrieben oder was war da für dich besonders wichtig oder was hast du dabei gelernt?
Also was ich dabei gelernt habe, ist, dass man die größeren Probleme sehr klar adressieren muss mit einer klaren Verantwortlichkeit. Also das heißt, was wir oft einfach gemacht haben, ist, dass wir einfach wirklich reingegangen sind in Themen und gesagt haben, okay, das ist jetzt, halt, also dann zu sagen, wenn ich jetzt ein größeres Problem habe, das ist identifiziert, dann wirklich zu sagen, okay, das ist das Thema, wir arbeiten viel mit Taskforces. Wir bauen dann ganz schnell Taskforce-Teams auf. Es gibt einen Taskforce-Leiter, der ist dafür verantwortlich. Es gibt dann ganz wichtig, die erste Aufgabe dabei ist die Problembeschreibung und der Scope. Der Scope von dieser Taskforce und die Problembeschreibung. Weil, was wir auch gesehen haben, ist oft, wenn du das nicht sauber machst, dann löst du manchmal Probleme, die gar nicht das Hauptproblem waren. Und dann diese Taskforce einen klaren Auftrag zu geben, dieses Problem zu lösen, die Kapazität zu geben und dann das aber auch gleich zu organisieren. Also ich sage, okay, die Taskforce wird aufgesetzt, diese Leute sind dedicated da drin, haben dann nebenbei eigentlich so gut wie keine andere Aufgabe. Also es gibt bei uns auch sowas, das nennen wir Code Red. Okay. Wenn du im Code Red bist, dann hast du quasi keine Meetings und keine Regeltermine außerhalb von diesem Taskforce, in der du arbeitest. Das kann man natürlich nur sehr limitiert einsetzen. Also Taskforces können mal länger gehen, aber so ein Code Red, den geht immer nur maximal 2 Wochen. Okay. Sonst verliert der auch ein bisschen seine Wirkung. Aber so schaffen wir es, dass wir halt dann den Headcount, den Fokus, die Konzentration, auch den Fokus im Unternehmen, weil auch die Leute, die vielleicht da nicht beteiligt sind, wissen dann, oh, da ist jemand im Code Red. Das ist gerade extrem wichtig. Da müssen alle hinschauen. Und damit haben wir es eigentlich geschafft, dass wir also wenn es wirklich größere Themen gibt, so eine Problemlösekultur auch irgendwie in die Company bekommen haben, wo wir dann einfach sehr konsequent die Themen lösen. Aber wichtig dabei ist natürlich, ich kann das halt immer nur punktuell einsetzen. Ich kann das in der Breite nicht einsetzen. Die kleinen Themen, die müssen wir über so KVP, so kontinuierliche Verbesserungsprozess und solche Themen angehen, weil die kannst du natürlich in diesem Taskforce-Modi nicht abdecken. Und du kannst auch, das ist in unserer Unternehmensgröße, die wir gerade sind, also 2 Taskforces maximal parallel fahren. Mehr geht nicht. Aber das ist eigentlich so, wie wir das jetzt gerade eigentlich machen. Aber eine Taskforce führt auch immer natürlich zu Engpässen an anderen Stellen. Und ich finde, es ist auch ein interessantes Learning aus der Zeit im Startup. Man muss bei so Sachen auch einfach immer extrem aufpassen. Aber das ist dann eher eine Aufgabe des Managements, das nicht in der Taskforce ist, weil mit so Problemlösungsfokusteams lösche ich den vermeintlich größten Brand, den es aktuell gibt. Und wenn ich jetzt aber was dann wichtig ist, dass das Management in der Zeit eigentlich genau dahin wenig schaut, sondern eher links und rechts. Weil es gibt in so Unternehmen immer oft mehrere Brände. Und da gibt es vielleicht auch welche, die ein Riesenbrand werden können, das vielleicht noch gar nicht sind. Und wenn ich so eine Taskforce etabliere, dann richtet sich der Fokus von fast allen im Unternehmen irgendwie da drauf. Und wenn du es dann als Management nicht schaffst, die anderen Themen zu verfolgen, kann dir das auf die Füße fallen.
Sehr interessant, muss ich sagen. Also ich habe das ja auch, ich war ja jahrelang in der Industrie und habe jahrelang die Industrie beraten, wie sie Veränderungen vorantreibt und weiter nach vorne geht, um Operational Excellence umzusetzen. Und das, was du sagst, natürlich in so einem Startup-Unternehmen ist es vielleicht noch größer, noch bedeutender, weil es eine Vielzahl der Probleme gibt. Aber diese Probleme gibt es in jedem Unternehmen. Und das, was du sagst, das ist wirklich eine Fähigkeit, weil du rennst, wenn du das nicht machst, wie du gesagt hast, wenn das Management nicht auch schon an morgen und übermorgen denkt und an den gesamten Prozess ist, rennst du von einer Taskforce in die nächste und du kommst eigentlich irgendwann gar nicht mehr aus dem Troubleshooting heraus. Und da kannst du eigentlich überhaupt keine robuste, starke Prozesse, auch keine starken Managementprozesse aufbauen. Aber das finde ich interessant, was du gesagt hast, so auf den Punkt gebracht hast. Weil es ist generell auch bei allen Unternehmen immer wieder eine Herausforderung, dass man nicht nur das brennende Problem von heute anguckt, sondern auch an morgen, übermorgen denkt und den Gesamtüberblick nicht verliert als Topmanager.
Ja, genau. Das ist einfach, glaube ich, auch einfach extrem wichtig. Und das führt ja auch in dieses Skillset rein, was dann das Management hat. Und oft eine zentrale Rolle spielt das so eine Funktion des COOs in so einer Organisation. Was sind so aus deiner Sicht so Eigenschaften, die wirklich so einen guten COO und einen guten Manager in dem Bereich ausmachen?
Also erstmal muss er, ich rede ja von CEO im Bereich Produktion, er muss auch Technik, er muss diese Dinge verstehen. Er muss verstehen, wie Qualität gesichert wird, wie Qualitätsabläufe sind. Aber das, was du auch gesagt hast, er muss das Gesamtbild haben und er muss auch die Schnittstellen gut verstehen. Weil du, wie du gesagt hast, es sind die Lieferanten, die eine Rolle spielen. Es ist die Produktentwicklung, die betrachtet werden muss. Und die Produktion ist eben halt auch abhängig, abhängig, wie die Entwicklung ist. Du musst auch gucken, dass auch, wie du gesagt hast, bestimmte Änderungen nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach mehr drin sind. Wenn ich Werkzeuge bestelle und die für dieses Design beauftrage, das dauert manchmal 16, 20 Wochen, bis das Werkzeug kommt und da kann ich nicht nachher sagen, jetzt haben wir aber noch eine bessere Idee und machen nochmal ein anderes Design. Diese Dinge zu betrachten, dieses Zusammenspiel und zu gucken, die gesamte Prozesskette vom Lieferanten von diesem Punkt hin bis zum Ausliefern an die logistische Auslieferung auch an die Kunden, dass man sich das Ganze betrachtet, dass man Zusammenhänge versteht, dass man vorausschaut und sagt, pass mal auf, dieses Problem könnte im halben Jahr auf uns zukommen, da müssen wir jetzt etwas tun und eben die Schnittstellen, das habe ich auch gemerkt. Also wie du gesagt hast, so viele Leute, die technisch gut sind und Ingenieure sind und auch dieses Verständnis haben wieder nicht so große Management-Kapazitäten. Und du musst halt auch führen können. Du hast meistens nachher, wenn du scalst, die größten Bereich mit einer Vielzahl von Menschen, die arbeiten. Und die muss man richtig führen können. Da geht's nicht mehr nur darum, wir haben hier tolle kreative Leute, sondern die müssen auch im Gleichschritt arbeiten. Die müssen auch gleichzeitig an einem Strang ziehen. Und das hat auch was mit Führung und Management zu tun. Also diese Kombination aus technisches Know-how, zu verstehen, wie logistische Ketten sind, wie Qualität aussieht, worauf man darauf achten muss, aber auch Führungs- und Managementkapazitäten haben und den gesamten Prozess anzugucken, Schnittstellen anzugucken und eben auch vorausschauend zu sein. Das gibt's nicht so oft, aber so stelle ich mir den idealen CEO vor.
Ja, klar. Also das ist wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich ist es dann auch so, dass man in diese Eigenschaften wahrscheinlich auch einfach reinwachsen muss. Aber wenn man ein gutes Set mitbringt, dann ist das, glaube ich, auch immer ganz gut möglich. Und vielleicht muss man es halt dann auch mal ein bisschen tailern, ja, wenn es halt nicht geht und man nicht alles covert. Aber dann kann man das ja eigentlich ganz gut, das ist auch unsere Erfahrung, eigentlich immer ganz gut auch ein bisschen aufteilen zwischen Leuten. Aber man muss halt sicherstellen, dass alle Kompetenzen abgedeckt sind am Ende.
Ja, du musst so viel verstehen, also du musst ja nicht als CEO alles im Detail selber können, aber du musst wissen, dass die Leute, die du hast, dass das die richtigen sind. Also das war auch meine Erfahrung bei dem Startup-Unternehmen und ich hatte da wirklich Glück. Wir hatten vielleicht 6, 7 Leute, wo ich sage, 2, 3 Leute, die waren nicht die richtigen. Die habe ich dann auch relativ schnell ausgetauscht. Aber ich hatte 4, 5 Leute, die waren richtig gut, auf die ich mich richtig verlassen konnte, mit denen wir Dinge abgestimmt haben. Und die haben das dann auch wirklich gemacht. Und die hatten auch von ihrer Thematik wirklich Ahnung. Also wie gesagt, der Qualitätsleiter war top. Auch der Maschinenplaner, der war ein Top. Der Fertigungsplaner war wirklich top. Dann muss man denen den Rücken frei halten, muss ihm die Richter klar machen und dann muss man die auch arbeiten lassen. Solche Sachen, du musstest, ich musste jetzt nicht jede Anlage selber bis im Detail planen können, aber ich musste wissen, auf wen kann ich mich verlassen und wer kann diesen Job auch optimal durchführen.
Ja, das ist so essentiell. Wenn man, du hattest auch schon mal im Vorgespräch erwähnt, dass was extrem wichtig ist in der Company, sind halt wirklich sehr, sehr klare Ziele und auch konsequentes Handeln. Und was mich da nochmal interessiert, ist da deine Perspektive drauf, weil in einem Startup ist es ja erstmal oftmal sehr, also schwierig, weil sich viele Sachen auch von außen mal ändern und sich auch mal die Ausrichtung ändert oder die Priorität ändert. In dem Setting ist es ja oft auch nicht so einfach, wirklich klare Ziele zu haben. Und wenn ich keine klaren Ziele habe, ist das Handeln nicht so konsequent. Aber was natürlich immer geht, und das ist so das, was mich im Anschluss auch interessiert, ist, klare Ziele können ja auch eine unterschiedliche zeitliche Dimension haben. Und es gibt ja einmal so Ziele, die ich sag, die so kurzfristiger sind, also eher der Horizont 1, 2 Jahre, der ist ja auch, sag ich mal, sehr oft sehr gut überschaubar. Und dann gibt's ja nochmal so diesen Scope eher 5 Jahre plus. Also welche Art von Zielen siehst du da auch ein bisschen als wichtiger? Und was ist da insgesamt so deine Erfahrung mit so klaren Zielen und wirklich dem konsequenten Handeln, das dahinter steckt? Und wie seid ihr da auch mit Änderungen und sowas umgegangen?
Sehr interessante Frage, muss ich sagen, weil eigentlich musst du alles können. Du musst von der Weitzielsetzung, der in 5 Jahre ist, musst du runterbrechen auf das bedeutet das. Was bedeutet das in 3 Jahren? Was bedeutet das in 1 Jahr? Was bedeutet das für diesen Monat? Was bedeutet das für diese Woche? Und das meine ich auch mit klaren Zielen. Also von der Vision, die natürlich noch ein bisschen ungenauer sein kann. Ich will in 5, 6 Jahren dort und dort sein und das erreicht haben. Muss ich runterbrechen, was will ich dieses Jahr erreichen? Und da muss ich dann schon sehr präzise werden. Dann wird es nicht mehr. Und natürlich kommen Änderungen, wie du sagst. Und da muss man darauf reagieren. Aber viele Sachen, Leute haben Schwierigkeit, sich festzulegen. Das ist eine, also genauso wie du sagst mit Prioritäten, das habe ich eine festgestellt habe. Du hast gesagt, den Scope vorher zu definieren. Eigentlich eine klare Zielsetzung ist nichts anderes als einen klaren Scope. Und kannst du für 2 Wochen setzen oder du kannst es für 1 Jahr setzen. Und du musst dann sagen, okay, das und das will ich bis dahin erreicht haben. Und das heißt immer, ich muss Daten und Fakten dazu sagen, sonst ist es für kein Ziel. Und du musst dann sagen, was sind die wichtigsten Schritte, was du da ein bisschen erreichen kannst. Aber das, was mir auch aufgefallen ist, nicht nur bei Startup-Unternehmen, auch bei allen Unternehmen, es gibt viele Visionäre, die das toll finden, aber wenn sie dann das konkreter werden müssen, runterbrechen auf die nächste Ebene, dann tun sie schwer. Und dann gibt's wieder viele Leute, die ganz gut die Wochentagesziele machen können. Aber dieses finde ich auch, also nicht nur die Aufgabe eines CEOs, sondern auch von allen Top-Managern, dass die es können, von Visionen auf Business-Ziele runterzukommen, auf Jahresziele runterzukommen und das abzuleiten auf Monats- und Wochenziele. Das ist da das Thema. Man muss alles können. Und natürlich sollte man es dann auch so planen, dass man immer noch einen Puffer hat, weil man weiß, es kommt immer irgendwas dazwischen und man muss man darauf reagieren, wie du es ja gesagt hast. Wenn ich aber schon vorher alles so verplane, dass ich es eigentlich gar nicht schaffe, dann habe ich ja für Veränderungen oder Probleme, die aufkommen, überhaupt keine Zeit. Also da muss man auch realistisch sein und sagen, okay, wir planen das, das ist ehrgeizig, das ist anspruchsvoll, aber es ist nicht so überdimensioniert, dass wir uns eigentlich überhaupt keinen Fehler erlauben können. Weil Fehler werden immer passieren, Probleme werden immer auftreten und die muss ich dann auch lösen. Und diese Stringenz hinzubekommen, das ist für mich eigentlich wesentlich.
Ja, also sehe ich auch tatsächlich sehr, 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 sehr ähnlich. Also ist auch, was wir einfach auch sehr konsequent versuchen zu machen, ist genau dieses Thema zu haben, ich habe irgendwie ein Overall-Ziel abgeleitet aus einer Vision, das so der Nordstern ist im Prinzip, so das, was eigentlich über allem steht. Und dann versuchen wir es genauso eigentlich von oben nach unten wirklich runterzubrechen, was schon manchmal challenging ist auch. Also vor allem das Runterbrechen natürlich von, sag ich mal, den Zielen auf kurzfristigere Ziele. Das ist meistens noch, also aus unserer Erfahrung ist es ziemlich gut machbar so und auch das stringent zu machen. Aber jetzt gehe ich ja auch von hier nochmal weiter in die Breite und leite ja aus den Zielen zum jeweiligen Zeitpunkt nochmal Subziele ab. Also ich gehe eigentlich rein und sage, meine Company Goals sind ja irgendwie, sagen wir mal, Jahres-Company Goals sind folgende. Und dann gehe ich aber rein in die einzelnen Bereiche. Production, Procurement, Engineering. Und da ist es halt oft einfach kompliziert, das wirklich sauber zu halten. Weil wenn ich jetzt hier reingehe und dann ist es schnell passiert, dass in den Zielen Ziele ergänzt werden, die eigentlich zu meinem Hauptziel des Jahres gar keinen Impact haben. Und da gibt's welche, die sind trotzdem wichtig, weil das sind so unterstützende Faktoren, die eigentlich dann doch eigentlich einen Impact haben. Aber die anderen muss ich halt auch konsequent weglassen.
Aber da sprichst du dann auch nochmal einen ganz wesentlichen Punkt an. Also das, man sagt es so, Ziele runterbrechen. Das heißt nicht, man brecht die einmal runter, sondern du musst durchgehen, du musst mit den Abteilungen sprechen und du musst dann auch wieder hochgucken, wieder hoch in die andere Richtung sehen, schaffe ich das überhaupt? Oder habe ich vielleicht bei den einen oberen Zielen Fehler gemacht, weil ich, wenn ich denn auf die Subziele und auf die anderen Ziele komme, dass ich das gar nicht erreichen kann. Also Ziele runterbrechen heißt nicht einmal nur, ich breche jetzt einfach die Ziele runter auf die einzelnen Abteilungen, sondern ich muss auch gucken, was können die das schaffen? Die müssen wir sagen, ja, können wir, was müssen wir dazu machen, was ist der Aufwand, das muss auch abgeschätzt werden und dann muss man auch wieder hochgehen und sagen, ja, ist das überhaupt gesamtheitlich so machbar? Das wird meistens unterschätzt. Das ist, finde ich super, dass du es angesprochen hast. Das ist nicht so ein Prozess, ich sitze mal zusammen und sage, ich breche jetzt einmal von oben nach unten die Ziele runter, sondern ich muss ja auch prüfen, ob ich das alles erreichen kann und was ist der Aufwand und vielleicht habe ich mir viel zu viel vorgenommen, vielleicht ergeben sich dann auch für eine Abteilung aus den Zielen so viele Aufgaben, die sie gar nicht ableisten können. Dann kann man sagen, entweder verschieben wir es, müssen wir die Ressourcen da aufbauen. Das muss alles in diesem Prozess betrachtet werden. Ja,
genau. Und das ist was mich jetzt da in der Folge nochmal interessiert, wie da auch deine View drauf ist. Was ich immer extrem spannend finde, aber auch das ist ja schon noch herausfordernd, ist das Thema, also ich hab Ziele und ich habe auch, daraus ergeben sich bestimmte Aufgabenpakete. Aber was es aber natürlich auch immer gibt in einem Unternehmen, das wächst, ist halt Themen, wo ich Frontloading machen kann. Gibt sehr viele erstmal. Und es gibt so ein paar Themen, da ist das Frontloading sinnvoll. Und wenn ich jetzt dieses Frontloading mache und ich denke ja in der jungen Company, die jetzt halt auch Venture Capital finanziert ist, ja immer auch irgendwie in Finanzierungsrunden oder in Finanzierungsreichweiten. Das heißt, ich habe halt irgendwie, ich setze mir Ziele, die sind ja auch in dem Gesamtsystem mit abgeleitet, für die ich erreichen will, bevor ich jetzt vielleicht eine neue Finanzierungsrunde plane. Und die verfolge ich sehr konsequent. Und jetzt gibt's aber manche Aufgabenpakete, die würde ich eigentlich heute schon angehen wollen. Die bringen aber der Company vielleicht in dem Finanzierungsreichweite überhaupt noch keinen Benefit. Also ich sage mal, ein Beispiel kann sein, ich setze irgendwie einen Produktionsprozess auf, der ist in der laufenden Serienproduktion super relevant. Ich fange vielleicht frühzeitig schon an, damit zu arbeiten. Das führt dazu, dass meine Prototypen vielleicht, die damit schon erstellt werden, ein bisschen später kommen. Das heißt, es schadet vielleicht sogar meinem Kurzfristziel. Und hilft mir extrem hinten raus. So, das habe ich ja eigentlich relativ oft. Und letztens habe ich ja oft diese Schwierigkeit, entscheide ich jetzt, das schon zu machen, weil ich weiß, dass es mir später viele Sorgen nimmt, aber jetzt halt kurzfristig halt einen negativen Impact hat. Und was wir tatsächlich oft machen, wir wägen diese Themen dann sehr stark ab, aber viele von den Sachen gehen wir auch einfach jetzt noch nicht an. Obwohl wir wissen, dass die später nicht zu Problemen, aber zu viel Aufwand führen. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
Habt also, ihr das? Jetzt sprichst du eigentlich die dritte Dimension an. Die erste, was ich gesagt habe, neben der Fachkompetenz musst du Managementkompetenz haben und du musst Führungskompetenz als zweite Kompetenz haben. Was du aber auch noch haben musst, du musst unternehmerisch denken können. Genau was du sagst, ist das unternehmerische Denken. Da sind Risiken drin, die kann man nicht abschätzen. Man muss jetzt was investieren, was vielleicht dann und dann etwas ergeben kann. Und man weiß aber nicht, reicht es aus, um das, schaffen wir es überhaupt zu dem Zeitpunkt? Und wir investieren jetzt was, wo wir die Ressourcen dann binden, ob es finanzieller oder personeller Art sind. Das ist richtig Unternehmertum. Das, was ich gemerkt habe, ich spreche das immer so, Belvin hat das mal gesagt, nobody is perfect, but the team can be. Also diese Dinge ist, solche Sachen würde ich immer im Team besprechen. Das Risiko aus unterschiedlichen Sachen betrachten und dann muss man eine unternehmerische Entscheidung treffen. Und das kann auch mal falsch sein, sollte man nicht so oft machen, aber das ist, ja. Das ist ganz normale unternehmerisches Handeln mit Risikoabschätzung und das am besten immer aus unterschiedlicher Richtung mit unterschiedlichen Köpfen, die an unterschiedliche Dinge denken. Aber was anderes habe ich nicht gesehen, dass das funktioniert. Man muss diese Entscheidung treffen, man muss dieses Risiko irgendwie eingehen als Unternehmer und man muss das Risiko eben so gut wie möglich abschätzen können. Und das geht im Team am besten.
Ja, ja und was auch eine spannende Erfahrung ist, vielleicht auch für manche Gründer draußen auch nochmal so ein Thema, einfach eine Denkweise, so manche Sachen, wenn ich die früh angehe und der Benefit dieser Themen ist erst deutlich später. Versuchen wir auch immer die Abwägung in die Richtung zu treffen, dass ich sage, okay, mit wie viel Kapazität kann ich es denn heute angehen? Und oft ist dann so, da gibt's so Themen, da kann ich sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht auch nur eine Person da draufsetzen, die arbeitet das dann über 2-3 Jahre und dann habe ich das im Prinzip vorgearbeitet. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich brauche es jetzt noch nicht unbedingt, auch wenn ich weiß, dass es später kommt. Und ich weiß, dass ich vielleicht dann, wenn ich mit auch nur einer Person später anfange, schaffe ich es nicht. Aber wenn dann ich diese eine Headcount aufsetze, um halt dann weiterzukommen, meine aktuellen Kurzfristziele zu erreichen, kann ich hochskalieren und kann jetzt plötzlich dieses Problem mit 5 Headcount bekämpfen, aber ein Jahr später, kann es sinnvoll sein.
Kann sinnvoll sein, aber dazu müsstest du zumindest wissen, ob es nur eine Frage ist der Anzahl der Headcount. Das kann auch manchmal sein, auch 5 oder 6 Leute helfen dir nicht schneller zu sein,
ja,
um bestimmte Sachen zu machen. Also du musst zumindest so viel über das Problem wissen, dass du entscheiden kannst, okay, ich könnte jetzt mit 1 dran arbeiten, aber wenn ich mit 5 dran arbeite, schaffe ich es eben in 3 Monaten statt in 2 Jahren.
Zum Beispiel. Ja.
Das, also du musst die Herausforderung zumindest so kennen. Und beim Risiko nochmal Betrachtung, das ist für mich ganz wichtig, auch gerade für die Gründer. Sie müssen sich da Leute reinholen, die anders denken als sie. Weil das Risiko, wenn sie genauso denken wie sie, dann haben sie nichts gewonnen daran, sondern, und sie müssen auch darauf hören, was die anderen sagen. Sie müssen das Risiko mit abschätzen, was vielleicht einer sagt, der mehr Erfahrung hat, der sich etwas auskennt. Die Entscheidung müssen ja die Unternehmer alleine und die Gründer treffen. Aber sie sollten schon kompetente Leute, drauf hören, was deren Rat ist zu solchen Dingen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist sau wichtig. Das ist sau wichtig und das können auch Leute intern sein, die man sich wirklich reinholt, gezielt, die genau diese Eigenschaften mitbringen, die auch mal einfach andere Sachen gesehen haben und anderen Blick reinkommen und viel Erfahrung reinkommen. Und was wir auch extrem viel machen, ist mit anderen Firmen sprechen. Das machen wir konsequent echt extrem viel, weil das ist so hilfreich. Also es gibt ja, wenn man jetzt natürlich anschaut, was wir machen, ist Hardware-Produkte in Europa, die größer sind, das ist auch nicht so viele, ja. Aber untereinander kennt man sich und lernt extrem aus den Erfahrungen von anderen.
Dazu muss man aber die Fähigkeit haben, auch zuhören zu können und auch zu sich zu überdenken und zu sagen, vielleicht bin ich doch nicht so genial, vielleicht habe ich doch nicht so tolle Ideen. Also was du da sagst, finde ich super, dass ihr das macht und dass ihr auch da hört. Ich habe nur festgestellt, diese Fähigkeit auf anderen zu hören und auch wirklich zu verstehen, was er meint, ist nicht bei allen Menschen oder Managern so präsent.
Ja, das glaube ich, ja, okay, ja, klar. Du sagst ja auch immer, Scale funktioniert nur mit Struktur und Standardisierung. Aber wo ist es da jetzt irgendwie eine Grenze? Irgendwie, man braucht ja Flexibilität, gerade in einem Startup. Und wo siehst du da so die Grenze?
Also für mich ist es ganz wichtig, in der Produktentwicklung am Anfang, in der Prototypenphase und auch noch in der Vorsehen. Da kann man, also in der Prototypenphase muss man, oder bei der Idee muss man sehr viel Flexibilität, sehr viel Innovation haben. Da muss man auch mal unterschiedliche Wege gehen. Wenn man in die Vorsehen geht, dann wird es schon wirklich, ja, muss man schon daran denken, wie man dann später die Prozesse hat und welche Standards und welche Struktur man braucht, um es wieder zu produzieren. Und wenn man dann in die Produktion geht, in die Serienproduktion, dann muss Flexibilität wirklich so klein wie möglich sein. Also, und dann wirklich, wie gesagt, wenn da eine Änderung ist, muss dann sehr harter Change-Prozess drin sein. Und man muss wirklich überlegen, macht das jetzt Sinn? Macht man das? Wenn wir über Prozesse reden, sehr viele stellen sich dann immer nur den Materialfluss und die Produktion vor. Aber bei mir, also was ich dann von rede über alle Art der Prozesse. Wenn du heute die Rückverfolgbarkeit hast der Bauteile, das heißt, du hast auch im Informationsfluss, wie du deine Daten sammelst und wie du die sicherst und wie, das sind so viele Dinge, wo du auch dort sehr saubere, effiziente Prozesse hast. Und nur dann, wenn du das schaffst, dass du da effiziente Prozesse hast, in allen, in der Fertigung, in der Logistik, im Informationsfluss, nur dann wirst du auch mal Preise haben, wo es sich dann lohnt, die Dinge auch zu produzieren. Du musst also da wirklich auf Kosten, wenn du das Thema Kosten und Effizienz hast, dann hast du das Thema Standardisierung, Strukturierung, da musst du durch schlanke Prozesse machen, super Informationsflüsse hinbekommen. Das geht nur so.
Ja, also das ist auch genau das Thema, was halt da wirklich einfach essentiell ist, ist auch jetzt im Automotive-Umfeld, das so kostengetrieben ist, ist man da zu 100% darauf angewiesen. Ich kann mir da auch wenig Umwege erlauben und ich brauche diese Effizienz und diese Effizienz schlägt sich ja eins zu eins nieder in den Kosten. Und das ist ja auch so, wenn man sich jetzt auch mal einfach nur, dass man sich mal diesen Scale vorstellt einfach, wo man einfach mal wirklich nochmal überlegt, was heißt denn Kosten in einem großen Volumen? So, ich habe halt Projekte in E-Antrieben. Jetzt, wenn ich mir einfach ganz standardmäßig mal anschaue, irgendwie einen Hersteller, so einen Volkswagen, der hat in manchen Jahren hat der über 1 Million Golf verkauft. So, aber so ein Projekt geht aber über 5, 6, 7 Jahre. Das heißt, das Volumen, das er rechnet, sind halt 5 bis 7 Millionen Stück. Und wenn ich jetzt hier aufgrund von irgendwie Ineffizienz einen Euro liegen lasse, sind es halt 5 bis 7 Millionen Euro, die du halt einbußen hast. Und das sind immer diese Größenordnungen, die man sich auch vorstellen muss. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, in der frühen Phase, und ich mache eine Vorserienproduktion, die definiert aber, wie später meine Serie ist. Die definiert auch, wie meine Kosten in meiner Serie sind, eigentlich schon zu 100%. Und hier darf ich diesen Euro schon nicht liegen lassen. Und deshalb ist es so essentiell, dass man diese Prozesse optimiert, dass man auch die richtigen Tools dafür hat, dass man die richtigen Tools hat, die das auch wirklich können, das auch digitalisiert. Ich meine, das ist auch der Standard.
Aber wir wollen nicht darüber reden. Ich kann solche Prozesse nicht effizient gestalten, wenn ich nicht die richtige Digitalisierung dazu habe. Und dazu muss ich den Prozess aber verstehen und ich muss eine IT haben, eine Digitalisierung, die genau das für den Prozess auch hat, um diesen effizient zu gestalten. Aber bei dieser Veränderung, die man ja dabei durchführt, also habe ich festgestellt, das hat auch viel mit Kommunikation zu tun, wie ich die ganzen Leute ja, hinter mir bekomme. Was waren da deine Erfahrungen in dem Thema Kommunikation und wie man die Teams in die Richtung bekommt?
Es ist erstmal, genau, es ist einfach erstmal relativ schwer, würde ich sagen, am Anfang, wenn man erste Prozesse einführt. So, weil es war letztendlich so, natürlich hast du ganz am Anfang, wenn du eine Company startest, hast du auch schon ein paar Prozesse, aber es ist noch überschaubar. Jetzt eigentlich mit dieser Skalierung setze ich das ja so richtig auf, weil in der Phase davor, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Proof of Concept meiner Technologie und weiß nach, dass funktioniert, dann bin ich da nochmal pragmatischer unterwegs und brauche auch weniger. Aber dann in der Skalierungsphase komme ich nicht drum rum. Jetzt setze ich diese Prozesse auf. Bei uns war das jetzt, ging es so ein bisschen in zwei Richtungen beim Aufsetzen. Zum einen ist so, es gibt gefühlt so zwei Lager natürlich in Unternehmen. Es gibt einmal Leute, die halt vielleicht, die kommen aus dem Großkonzern, bei uns waren es relativ viele, ja, die irgendwie aus der Automobilindustrie kommen. Die waren es gewohnt, mit Prozessen zu arbeiten. Aber bei denen war es dann oft eher so, dass sie halt, dass es halt gewohnt waren, dass manche Prozesse in großen Automobilindustrieunternehmen sind die über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg gewachsen und sind halt teilweise dadurch einfach auch ein bisschen drüber, ja, einfach, wo du sagst, das sind einfach so viele Sachen drin, die aus der Vergangenheit kommen, die einfach drin geblieben sind und dann sind diese Prozesse so drüber hinausgewachsen und das ist einfach dann zu überspezifiziert eigentlich. Und da war es so, dass es halt extrem wichtig war, die Leute abzuholen. Und das war dann, was sehr positiv war, ist halt, dass die Leute alle verstanden haben, hey, ich kann jetzt hier in einem neuen Setting auf einem weißen Blatt Papier die Prozesse aufsetzen, die ich ja verstehe, dass ich sie brauche, wo ich auch aus meiner Erfahrung weiß, ohne geht's nicht, aber ich kann die jetzt so schlank machen, dass sie gut funktionieren. Das war was für uns extrem wichtig war, das auch nochmal wirklich allen zu erklären. Und das hat auch eine Motivation gebracht ins Team, hey, ich will das jetzt machen. Und das, die haben dann wirklich auch gepusht. Die jüngeren Leute, die mit weniger Berufserfahrung waren, die waren dann eher so, okay, ich habe doch früher das auch anders gemacht, jetzt muss ich plötzlich irgendwie nach diesem Prozess machen und ich werde gefühlt dadurch langsamer. Da war es extrem viel Kommunikation einfach. Also wirklich sich die Zeit nehmen, das zu kommunizieren, das zu erklären, warum man das braucht. So, dann mache ich das, kommt's an, mehr oder weniger gut, ja. Aber ich muss es trotzdem erstmal machen. Und dann, und das ist auch ein bisschen auch unsere generelle Erfahrung, du musst manche Themen einfach sehr oft kommunizieren und immer wieder Beispiele bringen, bis es dann mal wirklich komplett verstanden ist. Und dann bin ich da durch. Und dann haben wir uns halt gezielt Beispiele rausgesucht, wo am Anfang man den Eindruck hatte, oh, das wird jetzt viel komplizierter. Aber man wirklich gesehen hat, hey, durch das Einführen des Prozesses ist da Stabilität reingekommen. Und ich bin vielleicht beim ersten Aufbau langsamer geworden, aber der 5. bis 20. Aufbau ist signifikant schneller geworden. Und diese Beispiele auch immer wieder zu bringen, zu kommunizieren, dann diese Beispiele auch nochmal wirklich auch im Leadership-Team zu diskutieren, die auch nochmal aufzubereiten, auch über jeden Leader nochmal an sein Team zu bringen. Und wir sind da sehr repetitiv. Also wir versuchen das dann wirklich einfach sehr oft zu wiederholen, sehr oft wieder rauszubringen, weil dadurch haben wir die Erfahrung gemacht, kommt es dann über die Zeit wirklich an bei den Leuten und beim Team. Aber wichtig ist natürlich da immer, nicht überspezifizieren, weil das ist schon auch eine Gefahr, die man hat, wenn man Prozesse aufsetzt, dass man überspezifiziert. Weil wenn ich das mache, dann bin ich eigentlich wieder kontraproduktiv. Dann führe ich einen Prozess ein, der es eigentlich verbessern soll, habe aber vielleicht 2 Prozessschritte drin, die ich gar nicht brauche. Und dann werde ich eigentlich schon wieder ineffizienter. Und da muss man dieses Maß einfach sehr gut finden.
Also meine Erfahrungen waren ähnlich wie deine. Also generell nicht nur bei Startup-Unternehmen, auch bei großen Firmen. Ich habe mich immer zusammengesetzt mit 1 oder 2 Experten, habe da einen groben Entwurf gemacht und habe gesagt, lass uns mal, bevor wir generell über alle Prozesse reden, einen guten Prozess rausnehmen, wo wir sagen, da haben wir was zu tun, da haben wir auch Probleme, wenn wir den Prozess selber aufbauen oder anders aufbauen, dann wären wir besser, wirklich besser und das spürt man dann auch. Also wie du sagst, nichts ist erfolgreicher als Erfolg, also dass man erstmal so einen Prozess auch erfolgreich umgesetzt hat. Ich gehe dann mit den Experten, bauen wir ein Grobkonzept ab, dann diskutieren wir das mit den Leuten, genau wie du gesagt hast, die haben ja alle ihre Erfahrungen gemacht, manche haben Erfahrungen gemacht, wenn ich es nach meiner bisher so mache, wie ich es selber mache, dann geht es immer besser, der andere hat Erfahrungen gemacht, ja, es war viel zu kompliziert, dass ich sage, ihr habt alle Möglichkeiten, eure Ideen reinzubringen. Sagt ganz konkret jetzt nicht, was gibt's für Probleme generell, sondern wie wollt ihr den Prozess anders haben? Und dann, wie du gesagt hast, erstmal nicht ganz so im Detail machen. Lieber zu sagen, okay, wir machen jetzt den Prozess so, dass wir sagen, alle wichtigen Schritte sind abgebildet, die funktionieren so und dann Erfahrung machen, umsetzen und lieber hinterher noch sagen, okay, wenn wir das noch ergänzen und das noch ergänzen, da haben wir Erfahrung gesammelt, dann ist es auch noch besser geworden. So kriege ich auch die Leute ins Boot, weil sie ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Probleme, die sie aus der Vergangenheit kennen, damit einbringen können und hinterher stehen die ganz anders dazu. Also diese frontalen Diskussionen mit zu sagen, es ist effiziente Prozesse sind wichtig, müssen darüber diskutieren, wir werden besser. Das hat alles nicht so viel gebracht, wie konkrete Beispiele machen, gemeinsam den Prozess aufsetzen, davon lernen, das Wissen von den Leuten mit einbeziehen und dann, genau, wenn man dann erfolgreich ist, zu sagen, so, und jetzt lass uns den nächsten Prozess machen. Genau so, wie du es gesagt hast, ist das, was ich auch festgestellt habe in meiner jahrelangen Umsetzung oder Veränderung von Prozessen oder Installierung von effizienten, stabilen Prozessen. Was mich noch so interessieren würde, ich bin ja immer nur so von der Seite reingekommen und habe versucht, den Gründern zu helfen und das Startup-Unternehmen auf ein anderes Niveau zu bringen. Aber du bist da von Anfang an da gewesen. Du warst da von Anfang an mit ein Gründer. Wenn du an Scaling Operation denkst, was würdest du heute als Gründer sagen, das sind die Top 1, 2, 3 Themen, woran man immer denken sollte?
Ja, also das eine, was, also wenn ich ein Produkt habe, was wirklich ins Volumen muss, dann was ich immer von Anfang an machen würde, ist, also ich würde immer überlegen, was kann ich heute schon machen, um erstmal diese Feasibility für Großvolumen zu Zielkosten frühzeitig checken zu können.
Also gleich schon am Anfang daran zu denken, was später Scaling, Massenproduktion bedeutet und auch Kosteneffizienz.
Genau. Aber natürlich kann man das zu gewissen Zeitpunkten unterschiedlich detailliert machen. Also was ich sehen würde, ist halt in der frühen Phase, auch schon in der Phase, wo ich das Produkt erstmal nachweise, würde ich immer empfehlen, in das Thema Feasibility schon reinzuschauen. Also es ist wirklich diese Machbarkeit in der Produktion. Das heißt noch nicht, dass ich diese Machbarkeit bestätige. Ich kann sie auch später bestätigen. Aber ich muss zu dem Zeitpunkt, also wenn ich ein Produkt habe, das in Scale muss, dann hilft mir das nicht viel weiter, wenn ich einen Proof of Concept habe und ich habe die Technologie nachgewiesen, aber ich weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ist es feasible, dass ich diese in Großserie zu einem gewissen Kostenpunkt überhaupt herstellen kann. Weil sonst laufe ich natürlich schon in die Gefahr, dass ich ein super Produkt hinstelle und ich da vielleicht gar nicht hinkommen kann. So, ich kann da vielleicht gar nicht hinkommen. Ich muss das Produkt vielleicht um 90 Grad nochmal drehen, um überhaupt dahin zu kommen. Und das ist, was ich auf jeden Fall machen würde, zum frühen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, also noch nicht das Design dahin treiben, noch nicht zu viel Aufwand dafür treiben. Das kann ich mit überschaubarem Aufwand, kann ich das schon tun und auch schon diese Rückeinflüsse, auch schon das erste POC ein bisschen bringen. Und aber dann quasi in den nächsten Schritten, wo es dann wirklich Richtung Skalierung und Volumen geht, da halt dann wirklich sehr konsequent sein. Und da ist auch die klare Empfehlung zum einen halt, also wirklich früh konsequent Prozesse aufsetzen, die komplette Kette anschauen und vor allem auch die Interfaces zwischen der Kette, also von Einkauf über Logistik, über Aufbau, über Testing des Produkts, bis das Produkt wird abgegeben und rausgegeben und auch pragmatisch bleiben dabei. Weil, was schon auch ein Thema ist, das hatten wir heute noch gar nicht so detailliert thematisiert, aber es ist schon auch manchmal so, man muss manchmal einfach die Sachen auch machen. So. Und man neigt dann schon manchmal dazu, auch als Engineering Company, sich zu verkünsteln. Und dann sagt man, okay, ich führe jetzt diese Prozesse ein und ich mache das jetzt so, aber alle Interfaces aller Tools müssen schon super funktionieren. Und es muss alles in den und den Datenbanken liegen. So, es ist manchmal gar nicht notwendig, sondern ich muss diesen Kompromiss finden okay, ich baue jetzt auf, bevor ich jetzt 3 Monate warte auf die Komplettlösung und die ersten 3 Monate dann aufbaue ohne, mache ich lieber einen Zwischenpfad und baue den aber so skalierbar auf, dass ich trotzdem in diese Endlösung reinkommen kann. Aber ich starte schon mit einer Grundlage. Und ich mach's nicht Freestyle, überhaupt nicht. Gerade wenn ich, sobald ich Skalierung mache und da loslege. Und das andere Thema ist, was da auch mit reinspielt, ist halt Daten sammeln. Daten sammeln von Anfang an. Also es kommen Teile an, also das machen wir super konsequent, es kommt ein neuer Kupferdraht an. Wir analysieren den, wir messen den, wir machen Schliffbilder, wir sammeln Daten. Jede Biegung, die wir irgendwie an dem Draht durchführen, messen wir nach, tracken das, schauen den Toolverschleiß an. Von Anfang an, auch schon im Proof of Concept, das ist was echt ein Learning ist, würde ich das immer machen, weil man kommt früher oder später an den Punkt, gerade in der Skalierungsphase, wo ich dann einfach Sachen spezifizieren muss, aber ich habe eigentlich gar keine richtige Grundlage. Weil dann sage ich, okay, oh, jetzt fehlen mir eigentlich diese ganzen Daten. Und das ist auch so ein Thema, was ich auch immer mitgeben würde, ist von Anfang an wirklich zu machen.
Das war die erste Episode von Scaling und ich glaube, man hat echt gemerkt, so wenn zwei Experten, die das jahrelang machen, sich hinsetzen und in der Tiefe diskutieren, macht's einfach einen Unterschied, als wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ich als Moderator dabei bin und dann eine Frage stelle, das Ganze wieder auf ein anderes Level hebe und man wieder in die Tiefe kommen muss. Und genau das ist der Anspruch, den wir mit diesem Format haben. Und ja, ich glaube, man merkt auch, okay, wir sprechen häufig über Software, über Tech. Dann zu verstehen, wie Hardware funktioniert und worauf da geachtet werden muss, finde ich auch eine spannende Perspektive, weil man davon wieder echt viel ableiten kann. Und das ist auch der Anspruch an das Format generell, weswegen wir das nächste Mal mit Tech weitermachen, danach mit Finance und dann vielleicht sogar nochmal Operations, aber ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel nehmen werden. Bis dahin, wenn du denkst, es macht Sinn, vielleicht mal mit dem Team von SAP for Startups zu sprechen, dann gib mir gerne Bescheid oder verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes und dann kann ich dir die Person entweder persönlich vorstellen oder du schreibst sie einfach an, sagst, hey, ich habe den Podcast von Fabian gehört oder Unicorn Bakery oder du sagst Scaling, freuen sie sich, glaube ich, am meisten. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Wenn du die Episode gut fandest, kannst du ja gerne mal mit Freunden teilen und dem Podcast ein Abo dalassen. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode bei Unicorn Bakery.